Sie hören den Kurier.
Wir wollen nicht Chinatown, Little Italy, sondern wir wollen eine gesamtgesellschaftliche Integration, wo Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenkommen.
Integrationsministerin Susanne Raab sorgte mit diesem Saga bei der Präsentation des Integrationsberichts heute Mittag für einigen Wirbel. Sie wollte damit auf ein mögliches Problem durch das Entstehen von Parallelgesellschaften hinweisen, erntet aber seitdem vor allem im Internet viel Spott und Häme. Sogar einen hohen Funktionär aus der FPÖ hat sie damit auf die Palme gebracht. Dazu später mehr. Und wegen der Corona-Krise sind Auslandsreisen momentan kaum bzw. nur in bestimmte Länder möglich. Wie schwer ist die Reisebranche also von den Auswirkungen der Krise betroffen? Sehr schwer, meint Axel Halbhuber, der Leiter des Kurier-Reiseresorts, im Interview mit meinem Kollegen Elias Nadmesnik. Er sagt voraus, dass es am Ende des Jahres etliche Reisebüros gar nicht mehr geben wird. Es ist Dienstag, der 8. September 2020. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier.
Die Bilder aus 2015, wo hunderttausende Menschen durch Österreich ziehen, über die Grenzen gehen, die überfüllten Flüchtlingslager, all das ist für viele von uns schon weit weg. Aber wir in der Integration haben jeden Tag mit den Folgen dieser Bilder zu tun. Deshalb einen restriktiven Migrationskurs fortsetzen, Stopp für illegale Migration, aber voller Fokus auf die Integration in Österreich.
Das war Integrationsministerin Susanne Raab bei der Präsentation des Integrationsberichts heute Mittag. Ihre Kernmessage? Ein Jahr wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Seitdem habe sich Österreich stark verändert, wie sie sagt. Zuwanderer, vor allem aus dem Nicht-EU-Raum, hätten andere kulturelle und emotionale Werthaltungen mitgebracht und würden in vielen gesellschaftlichen Bereichen nachhinken. Raab hat deshalb einige Visionen präsentiert, die sie in der Integrationspolitik künftig umsetzen will, darunter zum Beispiel die Stärkung von Frauen. Viele Migrantinnen kommen Raab zufolge aus patriarchalen Strukturen, die sich in Österreich nicht etablieren dürften. Wenn Frauen aber finanziell unabhängig sind, sei es leichter, sich daraus zu lösen. Deshalb will man verstärkt darauf setzen, Frauen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ein anderes angeführtes Ziel ist das Verhindern von Parallelgesellschaften in Österreich. Diese gäbe es schon in Wien, so Raab. Daher wolle man das Miteinander statt Nebeneinanderleben fördern. Hier fiel auch der Satz: Wir wollen kein Chinatown und kein Little Italy, der für viel Aufregung sorgte und seitdem Nummer 1 in den sozialen Medien ist. Viele sehen in den chinesisch oder italienisch geprägten Vierteln, wie es sie zum Beispiel in New York oder London gibt, nämlich gar keine Schreckensvision. Wir kommen zu unserem Tweet des Tages. Aus aktuellem Anlass präsentieren wir euch den heute nämlich in doppelter Ausführung. Sogar für FPÖ-Chef Norbert Hofer war Raabs Saga nämlich zu wild. Der schrieb auf Twitter: So ein Unsinn, Österreich hat kein Problem mit Zuwanderern aus China oder Italien. Das Kommentar von Hofer nahm NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger dann zum Anlass für ihren Tweet. Sie schrieb: Ich glaube, Innenpolitik in Österreich ist durchgespielt. Die lauten Cafés und authentischen Pizzen im New Yorker Viertel Little Italy, die würzigen Suppen und bunten Nachspeisen in den Shops der Londoner Chinatown. Beide Viertel sind beliebte Sehenswürdigkeiten, die man momentan aber nur äußerst schwierig erleben kann. Das liegt aber nicht an den Visionen von Susanne Raab, sondern an den Auswirkungen der Corona-Krise. Etliche nationale und internationale Maßnahmen machen Auslandsreisen momentan nämlich nur sehr schwer möglich. Das Außenministerium hat für einige Länder absolute Reisewarnungen ausgesprochen. Andere lassen von sich aus kaum Touristen ins Land. Wer also momentan außerhalb von Österreich Urlaub machen will, kann sich seine Destination nur aus einer kleinen Auswahl aussuchen. All das bedeutet natürlich enorme Probleme für die Reisebranche. Nicht nur Fluglinien oder Hotels, auch Reisebüros und Anbieter von Touristenaktivitäten leiden enorm unter der Krise. Mein Kollege Elias Nadmesnik hat deshalb mit unserem hauseigenen Experten Axel Halbhuber gesprochen. Axel ist der Leiter des Reiseresorts im Kurier und hat leider düstere Aussichten mitgebracht.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Axel Halbhuber. Er ist Leiter des Reiseresorts und Leiter der Reisegenussbeilage im Kurier. Hallo Axel.
Servus, danke, dass ich da sein darf.
Ja, Axel, das war doch ein interessanter Sommer. Ist uns die Lust am Reisen damit auch vergangen?
Das ist schwierig zu sagen. Was wir gesehen haben heuer ist, dass sich das Reisen und das Gefühl zum Reisen sehr verändern kann, schneller als wir glauben, dass es auch von anderen Parametern abhängt, als wir glauben, dass Reisen sehr viel mit einem Gefühl zu tun hat. Vergangen ist es uns nicht, weil wir so gestrickt sind. Wir wollen reisen, wir wollen unterwegs sein, wir wollen was entdecken. Also jeder für sich was anderes. Einen brauchen die Erholung im Urlaub, die anderen brauchen die Entdeckung im Urlaub. Aber ganz weg geht das nicht. Das sucht ein bisschen seine Wege und das hat sich halt stark verändert.
Und wo stehen wir nach dem Sommer? Wir hatten ja doch einige interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel die sehr überstürzte Reisewarnung dann für Gesamtkroatien. Was hat das mit den Österreichern auch gemacht?
Das war ja schon der letzte Punkt sozusagen einer ganzen Kette. Also wenn man das ganz kurz zusammenfasst, da war der Lockdown im März, da hat man gesagt, jetzt geht gar nichts mehr und wir können nie wieder reisen. Dann war diese Öffnung mit Pfingsten für Österreich, wo dann alle eigentlich diese Österreich-Lust begonnen haben, groß zu ziehen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Dann haben sich alle das Land angeschaut, dann sind sie draufgekommen, ich schaue mir mal Ecken an, die ich gar nicht kenne. Insofern meine ich eben, hat sich das Reisen öfter mal verändert. Und dann kam mit St. Wolfgang dieser erste Österreicher, also dann hat es uns sozusagen im Innersten getroffen. Dann ist das ein bisschen ins Wackeln gekommen. Und dann mit dieser Schließung von Kroatien, wo die Leute hingefahren sind, weil sie begonnen haben, auch ihre eigenen beliebten Reiseziele in der Nähe Österreichs zu entdecken. Das hat viel damit zu tun, dass man dort mit dem Auto hinkommt. Die Leute haben das Gefühl gehabt, ich kann dort auch wieder weg jederzeit. Es sind einige Rückkehrer da gewesen, die gesagt haben, es ist super dort, die nehmen die Maßnahmen genauso ernst oder teilweise sogar ernster als wir. Die Hygienemaßnahmen sind hervorragend. So, dann sind die Leute hingefahren, dann haben sie sich sozusagen rausgetraut, ein Stück weit. Und dann kam diese Kroatien-Schließung, die man schon kritisch betrachten kann. Und die hat schlussendlich eigentlich dieses langsam wieder aufgebaute Vertrauen sehr stark erschüttert.
Was man da, glaube ich, nicht vergessen darf, ist ja, dass sehr viele österreichische Firmen auch in Kroatien involviert sind und dort investiert haben. Wie hat sich denn das auf die gesamte Reisebranche in Österreich ausgewirkt?
Das hat sich stark ausgewirkt und genau da ist auch das Problem mit Kroatien zu sehen gewesen. Die Reisebranche hat ja versucht, den Menschen, seit das mit Corona begonnen hat, Sicherheit zu geben. Interessanterweise haben die Leute gar nicht so viel Angst vor Corona beim Reisen. Das haben wir im Reiseressort auch ganz stark gespürt. Wir haben sehr viel Publikumskontakt in den letzten Monaten gehabt. Das hat uns auch sehr gefreut. Und ich würde sagen, von 100 Menschen haben vielleicht 2 das Thema Corona als Krankheit ins Spiel gebracht. Die anderen 98 haben gesagt, na kann ich wohin? Was ist, wenn ein Lockdown ist? Was ist, wenn eine Schließung ist? Was ist, wenn ich in Quarantäne sitze? Wer zahlt das?
Wie komme ich zurück?
Daher hat sich auch das mit dem Auto als erstes natürlich, das Auto gehört zu den Leuten, die denken, sie kann immer ins Auto steigen, heimfahren. So, und darauf haben natürlich auch die Reisebüros und Reiseveranstalter gesetzt. Die haben gesagt, wir versuchen den Leuten diese Sicherheit zu geben. Das haben die auch sehr gut gemacht. Man muss schon sagen, das darf man auch nicht vergessen, das sind Produkte, die sind über einen langen Zeitraum normalerweise geplant, konzipiert, organisiert. Die haben in relativ kurzer Zeit gesagt, wir machen die Produkte ein bisschen anders. Wir geben den Leuten das Gefühl, du kannst sofort zurück, beziehungsweise bleibst du nicht auf deinen Kosten sitzen, wenn du wo sitzen bleibst. Als dann das mit Kroatien passiert ist, was wirklich auch in der Machart sehr katastrophenmäßig gekommen ist. Man hat da, glaube ich, in der Früh gesagt, so, es wird Kroatien geschlossen ab Montag, also in ein paar Tagen. Am Abend erst hat man gesagt, wie das genau ablaufen soll. Zwischendurch gab es den Satz, die Österreicher sollten sich auf den Heimweg machen.
Genau.
Was faktisch, das klingt nach einem Bürgerkrieg, das klingt nach einer schweren Naturkatastrophe. Das ist ein Katastrophen-Wording gewesen, das den Menschen wirklich das Gefühl gegeben hat, ich muss da sofort weg.
Und die Reisebüros, die das ja auch organisiert haben, und überhaupt die gesamte Tourismusbranche, die hat jetzt da auch darunter schon zu leiden gehabt. Aber wenn wir jetzt in Richtung Herbst und auch in den Winter blicken, wird es da jetzt weitere Insolvenzen geben? Ist da wirklich eine gesamte Branche vielleicht auch wirklich in Gefahr?
Ich habe mich heute ein bisschen umgehört und habe telefoniert unter anderem mit dem Josef Peterleitner, der ist der Präsident des Österreichischen Reiseverbandes, also sozusagen sowas wie der Interessenssprecher aller Reisebüros und Veranstalter. Und der sieht das nicht ganz so problematisch. Der sagt, es gab Insolvenzen, die tun auch weh. Die tun wirklich weh. Das sind oft familiengeführte Unternehmen. Es gibt eine sehr kleinteilige Struktur, das darf man nie vergessen. Man kennt immer die großen Namen, aber das ist eine kleinteilige Sache. Das trifft viele wirklich ganz hart. Es gab Insolvenzen, es wird Insolvenzen geben, das muss man auch sagen.
Also es wird noch weitere geben, ganz sicher.
Es wird sicher welche geben. Und es wird dann aber auch alle Schattierungen geben. Es wird zum Beispiel kleine geben, die lange jetzt gesagt haben, ich gehe noch nicht in Pension und jetzt sagen so, jetzt gehe ich aber wirklich in Pension, weil das tue ich mir nicht mehr an. Die haben aber so solid gewirtschaftet oft, dass man keine Insolvenzen hören. Dann gibt's welche, die sagen, ich will so nicht weitermachen, die suchen sich vielleicht ein neues Betätigungsfeld. Es gibt sozusagen die immer schon eine Veränderung im Kopf gehabt haben und das jetzt angehen. Also diese Branche wird nicht kaputt sein. Im Gegenteil, manche werden auch ernster genommen wieder. Man hat auch gesehen, dass Menschen jetzt lieber wieder ins Reisebüro gehen, dass Menschen genau diese Sicherheit, die wir vorher angesprochen haben, dadurch bekommen, dass ihnen ein Mensch, der wirklich abhebt im Notfall, sagt, bleiben Sie ruhig, wo man das Geld zurückbekommt, wenn was abgesagt wird. Es rennen noch immer sehr viele Menschen ihrem Geld nach, darf man nicht vergessen. Ja. Die bei Online-Anbietern dann irgendwo gebucht haben, haben jetzt die traurige Gewissheit langsam, dass sie es nimmer kriegen werden, weil du erreichst, da hebt niemand ab.
Ja.
Man muss leider auch sagen, auch ein paar große, seriöse Unternehmen haben ein bisschen daneben gehauen, weil die Auer hat die Rückzahlungen gar nicht hingekriegt über einen Zeitraum. Ja.
Aber mit diesem ganzen Wissen schauen wir doch mal jetzt in Richtung Herbst. Glaubst du, dass sich die Menschen im Herbst oder auch im früheren Winter für Urlaub begeistern können, dass sie auch sagen, klassische Destinationen, dass man nochmal in den Süden fliegt, Richtung Ägypten oder so weiter, wird es das geben?
Da kommt jetzt viel zusammen. Erstens einmal, man muss schon sagen, und das sagt zum Beispiel auch der Josef Peter Leitner, die Saison ist durch. Ja. Es ist, wir haben Schulbeginn, wir haben den Herbst, da darf man nicht vergessen, da hängt ganz viel dran. Erstens einmal sind die Familien nicht mehr reisebar jetzt sozusagen. Zweitens, in diesen Destinationen sperren die Hotels für gewöhnlich um die Zeit bald einmal zu. Und drittens ist es ja so, dass mit den Beschränkungen noch immer nicht vieles geht. In Wirklichkeit, wenn ich mir jetzt diese klassischen Winterflugdestinationen anschaue, die Türkei ist seit Jahren ein Problemfall und eine Reisewarnung. Die Ägypten, detto, ja, Hurghada darf man nicht vergessen, die Region ist die drittstärkste Winterdestination, wenn es um Flugreisen geht. Die erste und die zweitstärkste sind die zwei großen Baleareninseln. Ja, da haben wir auch momentan eine Reisewarnung. Das Einzige, was eigentlich offen ist, sind die Kanaren. Muss man jetzt, also ohne, dass man irgendeinen Teufel irgendwo hinmalen will, muss man sagen, das kann natürlich mit irgendwelchen Einzelfällen auch gleich wieder passieren. Diese Kroatien-Schließung hat uns ja auch gezeigt, dass es keine fundierte, große Fallanalyse geben muss, sondern dass da ist ein Cluster. Und deswegen schließen wir das ganze Land zu. Wäre übrigens vergleichbar mit Deutschland, hätte gesagt, okay, Österreich hatte einen Cluster in St. Wolfgang und einen in Wien. Wir machen eine Reisewarnung für Österreich. Das wäre absurd gewesen eigentlich.
Ja.
Gut, aber nochmal zum Herbst. Das heißt, es sind weniger Menschen überhaupt verfügbar momentan fürs Reisen. Es sind wenig Destinationen verfügbar. Und damit reden wir natürlich eigentlich von der Masse gar nicht mehr. Wir reden nur mehr von Einzelfällen. Die Kanaren sind ein gutes Beispiel für eine klassische 50-Plus-Destination.
Genau.
Das ist wieder die Reisegruppe, die momentan am wenigsten gerne wegfährt, weil sie einfach auch langsam, also nicht alle in der 50-Plus, aber viele davon in der vulnerablen Zielgruppe sind. Die haben natürlich dann tatsächlich auch ein bisschen Angst davor, dass was passieren kann.
Klar.
Also ich muss ehrlich sagen, für den Herbst sehe ich ein bisschen düster. Vielleicht kann Österreich ein bisschen was auffangen, weil da versucht man schon seit vielen Jahren die sogenannte Schultersaison, das heißt den Mai oder April, Mai und im Herbst den September, Oktober mehr mitzukriegen. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, das muss ich auch sagen. Ich stand voriges Jahr am 1. November auf einem 2300 Meter hohen Berg in einem T-Shirt und habe mir gedacht, okay, wir müssen tatsächlich länger übers Wandern reden, als nur mehr im Sommer. Es gibt ganz viel super Sachen, aber für die Mittelmeerdestinationen sehe ich momentan für den Herbst nicht wirklich den großen Ausblick.
Und weil du die Reisewarnungen schon ein bisschen angesprochen hast, davon hört man ja relativ viel, aber kannst du da ein bisschen eine Einschätzung geben, welche Reisewarnungen da kommen könnten?
Ja, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mit einem Missverständnis aufzuräumen, weil es wird in den Medien leider sehr oft von Reisewarnungen in verschiedenen Stufen geredet. Das Stufensystem ist so, es gibt Sicherheitsstufen und das sind 6 Stück. Und die ersten 4 sind reine Sicherheitsstufen, die also immer nur irgendein spezielles Thema ansprechen, politische Unruhen oder was weiß ich. Nur die Stufen 5 und 6 sind tatsächlich Reisewarnungen. Ja. 5 ist die partielle Reisewarnung. Also
Gebiete innerhalb eines Landes. Oder?
Genau. Mhm. Und 6 ist die generelle Reisewarnung für ein Land. Momentan gilt eigentlich meines Wissens nach auf der ganzen Welt Sicherheitsstufe 4 oder Reisewarnung 6. 5 wüsste ich jetzt gar nichts, weil wenn, dann ist es Corona und das trifft immer alles. Da muss man eben sagen, Sicherheitsstufe 4 ist keine Reisewarnung, also auch im rechtlichen Sinn nicht. Das heißt, man hat da auch bei Storno-Dingen jetzt keine Handhabe oder kein Argument. Es ist einfach die grundsätzliche Verunsicherung. Aber Sicherheitsstufe 4 gilt auch in der Wiener U-Bahn derzeit, wenn man so möchte, und überall anders. Es wird wohl so sein, dass, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Gefühl des Reisens, ja. Die Menschen denken wieder ein bisschen mehr nach, wo will ich hin, wie schaut mein Reisen aus. Es ist ein bisschen weniger technisches Reisen als früher. Früher, es hat sich ein bisschen so eingeschliffen, dieses Industrielle, jetzt ist Urlaub, jetzt sind Ferien, jetzt fahren wir dorthin. Das Meer ist auch sowas, ich muss ans Meer. Das ist schon richtig, das Meer ist sehr schön, aber die Menschen beginnen jetzt ein bisschen wieder zu sagen, was geht, was ist möglich, man könnte sich eine Stadt in Österreichs Grenznähe anschauen, Prag, was weiß ich. Man könnte sagen, ich mache mal den etwas anderen Urlaub und das wird im Herbst sicher auch stattfinden. Detto für gewisse Flugdestinationen, wo man sagt, okay, da ist jetzt Sicherheitsstufe 4, ich nehme das in Kauf, ich schaue es mir genau an, ich kläre das ab. Da werden sich schon einige ein bisschen über den Tellerrand schauen, wobei man natürlich auch immer sagen muss, man muss es genau anschauen. Einreisebestimmungen ändern sich ständig, muss ich in Quarantäne, muss ich getestet sein, brauche ich einen Test, das ist alles sicher aufwendig momentan.
Ja, und das ist auch schon ein bisschen angesprochen, nach dem Herbst kommt ja dann schon auch der Winter und der wird normalerweise auch jetzt schon in diesen Tagen geplant, aber da ist natürlich schon auch nach Ischgl die große Frage, ist Wintertourismus in Österreich heuer möglich?
Also natürlich ist er möglich. Wir haben auch einen möglichen Sommertourismus gehabt. Die Frage ist immer, wie die Dinge ausschauen. Mhm. Das ist eine ganz grundsätzliche Feststellung.
Ja, dann machen wir das. Spielen wir es mal durch. Après-Ski, ist das möglich?
Also ich bin leider nicht so. Ich habe nicht. Meine Kristallkugel ist kleiner als die vom Kanzler und vom Gesundheitsminister.
Okay.
Après-Ski wird, glaube ich, das ist jedem klar, so nicht stattfinden. Ja, alleine schon, weil es zu sensibel ist. Also ich glaube ganz ehrlich, Après-Ski würde nicht einmal so stattfinden, wenn wir jetzt alle eine Impfung hätten und alle sofort geimpft würden. Das ist einfach in den Köpfen. Das Lustige ist oder das Interessante ist, dass alle über Après-Ski reden, aber keiner zum Beispiel über die Transporte.
Siehst du, das war gleich meine nächste Frage gewesen. Wird der gute alte Schlepplift wieder eine Renaissance erfahren, weil sich keiner mit der Gondel fahren traut?
Also nein, weil es gibt den Schlepplift nicht mehr. Natürlich gibt es noch Schlepplifte, aber nicht dort, nicht von den großen Skigebieten, von denen wir reden. Wir müssen ja immer sagen, wenn ein paar Leute auf Urlaub fahren, dann ist das nicht die Winterdestination Österreich. Da geht es um große Massenbewegungen. Wenn ich mir große Skigebiete anschaue, die alle umgestellt haben auf große Jetanlagen, auf Bubbles, auf geheizte Sitze und auf große Gondeln, dann frage ich persönlich mich schon, wie soll das ausschauen, dass in einer großen Gondel, es ist kalt, das sind diese Kühlhausbedingungen, die wir jetzt ständig erfahren haben, da stehen keuchende, schwitzende Menschen drinnen. Und die sind ja bis zu einer Viertelstunde miteinander in diesem Ding. Für mich ist eigentlich das nur eine Frage der Zeit, bis es einen Gondelcluster gibt, um ehrlich zu sein. Ja. Nicht, dass ich es mir wünsche. Also ja. Ich wünsche mir das nicht. Jetzt ist für mich interessant, dass darüber wenig gesprochen wurde bis jetzt, wobei man sagen muss, die Maßnahmen sind oder die Richtlinien für den Wintertourismus sind tatsächlich spät. Also da verstehe ich schon manche politischen, kritischen Stimmen und vor allem die Wirtschaft, die sagt, wir müssten längst am Tisch liegen haben, was die Bestimmungen sind. Es ist aber auch schwierig von der anderen Seite, verstehe ich auch. Aber vorige Woche ist die Seilbahnwirtschaft vorgeprescht, die Seilbahnbetreiber, und haben sich hingestellt und haben einmal sicherheitshalber gesagt, also nur das eins klar ist, da gibt es sicher keine Beschränkungen. Das heißt, die sind sozusagen schon in Vorlage gegangen, weil natürlich große Skigebiete, you name it, Ischgl, Sölden, Saalbach, Schladming, whatever, wenn du die limitierst in ihrer Kapazität, Menschen auf den Berg zu bringen, dann bricht dort wirklich ein Wirtschafts-, dann bricht das zusammen.
Die große Frage ist ja natürlich schon, ob da auch überhaupt Leute kommen, weil in Deutschland nach dem Ischgl, sagen wir mal, Skandal, auch der Umgang damit, glaube ich, sind da sehr viele deutsche Urlauber verunsichert und weiß nicht, ob die sich dann nochmal trauen, nach Ischgl zu fahren oder vergisst dort Urlauber sehr schnell.
Erstens einmal sind die Menschen grundsätzlich irrsinnig, ich würde nicht sagen vergesslich, aber so resilient, wie man sagt, also die, auch wenn man sich die Entwicklung generell mit Corona anschaut und speziell im Reisen, wenn wir uns überlegen, was im März das Szenario für alle war, nämlich wir sperren uns ein und fahren nie wieder weg, da sind wir weit weg. Ja, Gott sei Dank ist der Mensch so, ich glaube, das macht ihn auch zum Erfolgsmodell irgendwie. Zu den Deutschen im Speziellen, ich sehe das nicht so. Wir haben im Sommer erlebt, dass ganz viel Deutsche gekommen sind, auch in Ermangelung an anderen Ferndestinationen und maritimen Destinationen, sich mal im Sommer mit Österreich beschäftigt haben. Also sozusagen, wie schaut mein Skiort eigentlich im Sommer aus? Ich glaube, dass sie für den Winter genauso da sind. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass das Après-Ski-Publikum zwar ein wichtiges Publikum ist, aber bei weitem nicht das größte und einzige Publikum. Mhm. Also wir reden auch von Familien, wir reden von Skifahrern, wir reden von die. Ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen die Aufgabe hätte, mir zu überlegen, wie ich in, wenn ich einen Skiort besitzen würde und sage, wie mache ich das? Ich würde ganz schnell viele Langlaufski kaufen. Ich würde ganz schnell noch mehr Tourenski kaufen. Ich würde ganz schnell Schneeschuhe kaufen. Weil die Frage wird in Wirklichkeit sein, was ist, wenn das Skifahren so nicht geht? Nicht in der Menge, wenn es Tageskarten, wenn es Platzkarten, was immer gibt. Was machen die Leute? Und wenn sie dann natürlich das Gefühl haben, in Wirklichkeit habe ich keine Alternative, dann werden sie den Skiurlaub stornieren, weil was mache ich denn in einem Skiort, wo ich nicht Skifahren kann, wenn ich sonst auch nichts anderes machen kann. Dazu gehört übrigens auch die Frage, wie die Schneeverhältnisse sein werden. Das wird heuer noch wichtiger als sonst, weil wenn es kein Alternativprogramm gibt, was mache ich?
Ja, der Winter wird also für die Tourismusorte relativ schwierig. Da muss man auch kreativ sein, hast du schon angesprochen. Axel, vielen Dank für das Gespräch im Studio.
Sehr gerne.
Vielen Dank an euch, Axel und Elias. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ton und Schnitt kam, wie eigentlich immer, von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik, der heute leider krankheitsbedingt ausfällt. Gute Besserung an dieser Stelle. Eingesprungen ist meine Wenigkeit, Johannes Ahrens. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis morgen, passt auf euch auf und schönen Abend. Ciao.